Ulrich Schnabel, Muße, vom Glück des Nichtstuns. Heute schon gefaulenzt? Nein! Na dann jetzt aber Dalli Dalli. Hängematte ausgepackt, Sonnenbrille aufgesetzt und dann Beine hoch. Als verantwortungsbewusster Mensch solltest du dringend dafür sorgen, dass du deine gesunde Portion Langeweile bekommst. Für Gewissensbisse gibt es keinen Grund. Wer die Ruhe nicht zu schätzen weiß und Müßiggänger verurteilt, kennt den wahren Wert der Muße nicht. Gerade in unserer vom Effizienzdenken geprägten Leistungsgesellschaft ist reine Untätigkeit eine echte Rarität und daher umso wertvoller. Sie ist der Nährboden großartiger Werke und Ideen. Sie ist das Wundermittel gegen Stress. Sie ist der Spa-Aufenthalt für dein geschundenes Hirn. Also, nichts wie ausgeruht. In diesen Blinks erfährst du, wieso der Mensch die Untätigkeit braucht. Zumindest ab und an. Du findest heraus, welche Auswirkungen Muße auf deinen Körper und Geist hat und du lernst, wie man sie geschickt in den Arbeitsalltag integriert. Blink Nummer 1. Muße braucht Zeit und die richtige innere Haltung. Mehr Muße. So lautet die Botschaft dieser Blinks. Aber was bedeutet Muße überhaupt? Früher verstand man darunter die Zeit, in der man nicht gearbeitet hat. Heute definiert der Duden Muße als freie Zeit und Ruhe, um etwas zu tun, was den eigenen Interessen entspricht. Muße ist also gleich Freizeit, aber nicht jede Freizeit ist Muße. Muße braucht Zeit, so viel steht fest. Entscheidend ist allerdings nicht, dass es sich dabei um freie Zeit handelt, sondern dass man sie frei einteilen darf. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die autonome Zeiteinteilung ein wesentlicher Faktor ist, der bestimmt, wie gestresst oder entspannt sich Menschen fühlen. Eine dieser Studien wurde von dem Londoner Epidemiologen Michael Marmot durchgeführt. Er bewies, je freier die getesteten Beamten über ihre Zeiteinteilung bestimmen konnten, desto niedriger war ihr Stresslevel und desto kleiner das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Tatsächlich könnte also jemand, der seinen Beruf liebt und völlig in seiner Tätigkeit aufgeht, auch Arbeitszeit als Muße empfinden. Vorausgesetzt, er darf seinen Tagesablauf selbstständig gestalten. Es gibt jedoch ein Hindernis auf dem Weg zur absoluten Muße. Die ständige Erwartungshaltung, wir müssten dieses und jenes Sinnvolles mit unserer Zeit anfangen. Müßig sein kann nur, wer es schafft, sich ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich vorübergehend von seinen Erwartungen zu befreien. Muße ist nämlich die Zeit, die ihren Wert in sich selbst trägt und keinem festgelegten Zweck dient. Vergiss also den Sinn und Zweck deiner Tätigkeit und denke ausnahmsweise nicht darüber nach, wie wertschöpfend sie ist. Damit dir das gelingt, musst du dich zunächst von dem Gedanken befreien, andauernd nach Optimierung streben und Optionen abwägen zu müssen. Ein Buch zu lesen kann zum Beispiel eine wunderbare Form von Müßiggang sein. Aber nur, wenn du dabei nicht ständig darüber nachdenkst, ob es nicht vielleicht noch bessere Literatur zum Thema gäbe oder wie nützlich die Lektüre für deine Karriere ist. Bestimme also so weit wie möglich selbst über die Einteilung deiner Zeit und konzentriere dich dann voll und ganz auf den Moment. Im nächsten Blink erfährst du, woher der ständige Zeitdruck kommt und weshalb so viele Menschen überhaupt gestresst sind. Blink Nummer 2. Der technische Fortschritt hat uns keine Zeitersparnis gebracht, sondern das Leben beschleunigt. Ein Freund fragt dich, ob du ihm am Mittwochabend bei seinem Umzug helfen kannst. 5 Stunden soll das Ganze dauern. Bist du sicher, dass du dir das leisten kannst? Wenn man das in Lohn umrechnet, sind 5 Stunden eine ganze Stange Geld. Genau so funktioniert die Verwertungslogik von Zeit. Doch wie und wann hat dieses Denken überhaupt angefangen? Die Idee, Zeit als begrenztes Gut zu betrachten, kam mit dem Übergang vom Mittelalter in die Renaissance auf. Befördert vom technischen Fortschritt und seinen Errungenschaften, zum Beispiel der Turmuhr, verloren die alten Autoritäten an Einfluss. So wurde die katholische Kirche als primärer Richtungsweiser zunehmend in Frage gestellt und langsam durch neue Werte abgelöst. Die Zeit der Menschen begann eine immer größere Rolle zu spielen und vor allem immer wertvoller zu werden. Gleichzeitig brachten die neuen Möglichkeiten der genauen Zeitmessung mehr Sicherheit und Autonomie mit sich. So konnte man nun zum Beispiel dank der Stundenrechnung feste Arbeitszeiten für Gewerbetreibende festlegen, wo vorher nur ungenaue Regelungen oder die Willkür der Grundherren geherrscht hatten. Darüber hinaus ließ sich der messbaren Zeit nun auch ein fester Wert zuschreiben, und zwar in Form von Geld. Dadurch wurde Geld zu einer Art Speichermedium für Zeit. Es verdrängte alle anderen Tauschmittel und avancierte zum universellen Wertmaßstab. Durch die Vereinheitlichung und Verknüpfung von Zeit und Geld war die Grundvoraussetzung für die Beschleunigung geschaffen. Nach und nach wurde Zeit zur Ressource, die genau derselben Verwertungslogik unterlag wie Getreide, Öl oder Eisen. In einer Gesellschaft, in der Zeit gleich Geld ist, hat Muße jedoch keinen Wert mehr. Das ist der Grund dafür, dass die Moderne ihr Versprechen von der Zeitersparnis nicht halten konnte. Durch technischen Fortschritt und gesteigerte Effizienz, so hieß es, sollten die Menschen mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bekommen. Daraus ist nur leider nichts geworden, denn Fakt ist, Menschen in der westlichen Welt fühlen sich gestresster denn je. Anders als versprochen, haben Industrialisierung und Digitalisierung keine Zeitersparnis gebracht, sondern lediglich den Alltag und die Arbeitsabläufe beschleunigt. Die Kommunikationswege sind beispielsweise durch die Erfindung von Telefon und Internet sehr viel einfacher und schneller geworden. Das hatte jedoch nur zur Folge, dass die Menschen mehr kommunizieren als je zuvor. Niemand nimmt sich mehr die Zeit, einmal pro Monat einen ausgefeilten Brief zu schreiben. Stattdessen kommunizieren wir per WhatsApp, E-Mail und Chat mit 5 Freunden gleichzeitig. Anstelle einer Verkürzung der Arbeitszeit erleben wir derzeit ihre zunehmende Verdichtung. Wir arbeiten genauso lange wie vorherige Generationen, schaffen aber wesentlich mehr in dieser Zeit. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum Muße so selten geworden ist, wie wir im nächsten Blink sehen werden. Blink Nummer 3. Der Reiz- und Informationsüberfluss führt zu Zeitmangel und Unzufriedenheit. Pling, deine Mutter hat heute Geburtstag. Pling, Kakadu entflogen in Marzahn. Pling, Donald Trump twittert, die Klimaerwärmung sei eine Erfindung der Chinesen. Pling, pling, pling. Wie zum Kakadu soll man sich dabei konzentrieren? Durch Fernsehen, Radio, Handy und Internet steht uns rund um die Uhr eine Unzahl von Informationen zur Verfügung. Diese ständige Verfügbarkeit schwächt die Konzentration, sodass wir selten dazu kommen, Probleme in Ruhe zu durchdenken. Die Computerwissenschaftlerin Gloria Mark beispielsweise untersuchte über mehrere Tage hinweg die Arbeitsabläufe von Mitarbeitern einer Hightech-Firma und stellte fest, dass sich die Angestellten im Schnitt lediglich 11 Minuten konzentrieren konnten, bevor sie abgelenkt wurden. Dieser allgemeine Konzentrationsmangel beeinträchtigt auch das Vermögen zum Müßiggang. Die Gewohnheit, sich ablenken zu lassen, wird nämlich von der Arbeit auf die Freizeit übertragen. Achte doch mal darauf, wie oft du selbst nach Feierabend noch auf dein Handy schaust. Und das, während du zu Abend isst, Netflix guckst oder deine Katze streichelst. Sich dieser Ablenkung durch Informationen und Unterhaltungsangebote wie Social Media zu verweigern, erfordert eine Menge Willenskraft. Doch Willenskraft ist genauso wie Zeit eine begrenzte Ressource. Wenn ihr Vorrat erschöpft ist, sinkt die Konzentration und die Selbstkontrolle lässt nach. Dieser Mangel an Selbstkontrolle kann wiederum weitere Probleme auslösen. Menschen sind zum Beispiel leichter reizbar, wenn sie vorher viel Willenskraft aufbringen mussten. Dementsprechend schwer fällt es uns, zur Ruhe zu kommen. Unser Arbeitsgedächtnis hat entscheidenden Einfluss auf unsere Willenskraft. Bei jedem eintreffenden Reiz muss es entscheiden, ob dieser wichtig ist oder nicht. Bei den ständigen Störungen in unserer modernen Welt ein extrem schwieriger Job. Jede neu eingehende Information verringert seine Leistungsfähigkeit. Insgesamt sind die Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses nicht unerschöpflich. So können beispielsweise im Schnitt nur 7 Informationseinheiten gleichzeitig gespeichert werden. Daher kannst du dir für kurze Zeit ohne Probleme eine Zahl mit 6 Ziffern merken, bei 8 Ziffern wird es allerdings schon knapp. Damit sich das Gehirn zwischendurch entspannen kann, braucht es aber regelmäßige Ruhepausen. Im nächsten Blink erfährst du, was während dieser Pausen genau im Gehirn geschieht. Blink Nummer 4. Untätigkeit gibt dem Gehirn Zeit für Selbstbeschäftigung und fördert damit die Kreativität. Es war ein ganz normaler Sonntag im Jahr 1974. Arthur Fry saß gerade in der Kirche und träumte so vor sich hin, als ihm plötzlich ein zündender Gedanke kam. Jahrelang hatte er nach einer Anwendungsmöglichkeit für den von ihm erfundenen Kleber gesucht. Und nun war ihm die Lösung einfach so eingefallen. Warum gerade jetzt in der Kirche, wo er an nichts Bestimmtes gedacht hatte? Arthur Frys Gehirn befand sich offenbar gerade im Default Mode Network, zu Deutsch Leerlauf- oder Ruhezustandsnetzwerk. Dieses Netzwerk wurde 1998 vom amerikanischen Hirnforscher Marcus Reichel entdeckt und umfasst mehrere Gehirnregionen. Diese Areale werden immer dann aktiv, wenn du gar nichts tust und die Gedanken schweifen lässt. Das Leerlaufnetzwerk gilt als eine der spannendsten Entdeckungen der Hirnforschung und wird seither intensiv erforscht. So stellte sich beispielsweise heraus, dass es nicht nur beim Faulenzen und Tagträumen aktiv ist, sondern auch im Schlaf und bei Patienten, die sich im Koma befinden. Die Tatsache, dass die Regionen dieses Netzwerks besonders gut durchblutet und selten von Schlaganfällen betroffen sind, lieferte einen weiteren Hinweis dafür, dass es vermutlich für zentrale Funktionen des Gehirns zuständig ist. Es ordnet Gedanken und produziert neue Ideen. Wenn dein Gehirn nicht auf Außenreize reagieren muss, wird das Ruhezustandsnetzwerk eingeschaltet und das Gehirn beginnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Bei dieser Selbstbeschäftigung laufen drei verschiedene Prozesse ab. Erstens, neuronale Netzwerke werden neu organisiert. Zweitens, das Gedächtnis wird sortiert. Drittens, zuvor Gelerntes wird verarbeitet. Durch die Reorganisation der Neuronenverbindungen können neue Zusammenhänge erschlossen und frische Ideen erzeugt werden. Nichts gegen intensives Grübeln. Viele gute Ideen entstehen durch Nachdenken, aber man kann es eben auch übertreiben. Manchmal sei es tatsächlich effektiver, gar nichts zu tun und das Gehirn ausnahmsweise sich selbst zu überlassen, meint Schnabel. Als Beweis sind beispielsweise jene Entdeckungen anzuführen, die nach dem sogenannten Serendipitätsprinzip zustande gekommen sind. Also unbeabsichtigte glückliche Einfälle und Entdeckungen wie die von Arthur Fry. Aber was war es denn nun, was Fry an besagtem Sonntag in den Sinn kam? Beim Singen in der Kirche flatterten ihm dauernd die Lesezeichen aus dem Gesangsbuch entgegen, worüber er sich schon oft geärgert hatte. An diesem speziellen Sonntag fiel ihm ein, sein Kleber würde stark genug sein, um die Zettel ans Papier zu heften, aber schwach genug, damit man sie problemlos wieder entfernen konnte. Und so wurde das Post-it erfunden. Blink Nummer 5. Schlaf fördert die Lernfähigkeit, die Gedächtnisleistung und die Kreativität. Paul McCartney komponierte Yesterday im Schlaf. Robert Louis Stevenson begegnete Dr. Jekyll und Mr. Hyde zum ersten Mal im Traum. Und der Mathematiker Carl Friedrich Gauss erfand die Konstruktionsmethode für das Siebzehneck kurz nach dem Aufwachen. All diese berühmten Beispiele verdeutlichen, Schlaf beeinflusst das Denken. Inzwischen wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Schlaf nicht nur wichtig für die körperliche Erholung ist, sondern auch die Gedächtnisleistung fördert. Während du schläfst, ist dein Gehirn nämlich alles andere als faul. Es verarbeitet Erfahrungen und sorgt für die Vertiefung dessen, was du tagsüber gelernt hast. Daher steigert ausreichender Schlaf auch die Lernleistung. Dies bewies eine Studie des Schlafforschers Robert Stickgold, die er 1999 an der Harvard University durchführte. Stickgold gab den Versuchspersonen jeweils eine bestimmte Aufgabe und beobachtete, wie sich ihre Leistungen im Verlauf der Übung kontinuierlich steigerten. Am nächsten Tag ließ er die Probanden die Aufgabe weiter durchführen und stellte fest, dass sich ihre Leistungen nach dem nächtlichen Schlaf erheblich verbesserten, wohingegen die Leistungen der Teilnehmer, die kaum geschlafen hatten, gleich blieben. Schlummern, dösen, dämmern, ratzen. Nicht jedes Schläfchen fühlt sich gleich an. Tatsächlich gibt es verschiedene Arten von Schlaf, denen unterschiedliche Funktionen zukommen. Der Schlaf lässt sich in drei Phasen unterteilen, die sich alle 60 bis 90 Minuten wiederholen und gemeinsam einen Zyklus bilden. In der ersten Schlafphase, der Leichtschlafphase, beginnt der Körper sich zu entspannen. Diese Art von Schlaf ist für die physische Regeneration zuständig. Die psychische Erholung findet während der zweiten, der Tiefschlafphase statt, in der das Gehirn Fakten und Erinnerungen festigt. Wenn du zum Beispiel tagsüber Vokabeln gelernt hast, prägen sich diese während der Tiefschlafphase ein. Für diese Art von Gedächtnisleistung ist es am förderlichsten, wenn du möglichst bald nach der letzten Lerneinheit schlafen gehst. Die letzte Phase nennt sich REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Hierbei prägt sich das Gehirn sensorische und motorische Automatismen ein, zum Beispiel die Fingerstellungen beim Gitarrespielen, die Schritte einer Choreografie oder die Handbewegungen beim Schminken. Laut der Schlafforscherin Sarah Metnick gibt es außerdem verschiedene Arten von Mittagsschlaf, die vergleichbare Auswirkungen auf Körper und Geist haben können. Der vielbeschworene Powernap zum Beispiel dauert 5 bis 10 Minuten und erhöht sowohl die Aufmerksamkeit als auch die motorischen Fähigkeiten. Ein ausgedehntes Nickerchen von 60 bis 90 Minuten hingegen sorgt Metnick zufolge für maximale Entspannung und erheblich gesteigerte Kreativität, da man einen gesamten Zyklus durchschläft. Blink Nummer 6. Meditation ist eine Form der Muße und hilft dabei, selbstbestimmter zu leben. Schon wieder Meditation. Was ist hier eigentlich los? Yoga avanciert wohl zum Volkssport. Indische Gurus werden als internationale Megastars gefeiert. Und in jedem zweiten Titel bei Blinkist wird über Meditation geschwärmt. Ja, Meditation, Yoga und Achtsamkeit sind zurzeit der letzte Schrei. Aber nur weil etwas im Trend liegt, muss es sich ja nicht zwangsläufig um Schabernack handeln. Was die Meditation angeht, ist der Hype durchaus berechtigt. Inzwischen haben verschiedene Studien gezeigt, dass sich meditative Praktiken positiv auf das Gehirn und seine neuronalen Verbindungen auswirken. Die Hirnforscherin Sarah Lazar etwa stellte 2005 fest, dass Probanden, die seit mehreren Jahren meditierten, eine größere Hirnrinde hatten als andere Teilnehmer. Außerdem fand sie bei den Meditierern zahlreichere Neuronenverbindungen und größere Blutgefäße in den Hirnarealen, die für die Sinnesverarbeitung und Aufmerksamkeit zuständig sind. Sogar das amerikanische Verteidigungsministerium hat bereits die Vorzüge des OM erforscht. 2009 ließ das Ministerium die Effekte von Meditationen auf den Geisteszustand von Soldaten untersuchen und fand heraus, dass sich Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeitsfähigkeit wesentlich verbesserten, wenn die Soldaten regelmäßig meditierten. Darüber hinaus gaben diese an, sich ausgeglichener zu fühlen. Aber wie funktioniert Meditation überhaupt und warum fühlt man sich danach so ruhig? Die Hauptsache bei der Meditation ist, dass man sich ganz und gar auf das konzentriert, was man gerade tut, zum Beispiel atmen. Es geht darum, sich von äußeren Reizen unabhängig zu machen und alle Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache zu richten. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, was man konkret gerade tut oder denkt. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, im Schneidersitz dazusitzen und Klangschalenmusik zu hören. Auch Aktivitäten wie Malen oder Tanzen können eine meditative Wirkung entfalten. Wenn es dir gelingt, jene Konzentration und Unabhängigkeit zu erreichen, von der hier die Rede ist, stellt sich ein Zustand innerer Ruhe und Zufriedenheit ein. Du trainierst deine Selbstkontrolle und deine Konzentrationsfähigkeit. Du wappnest dich gegen die alltägliche Reizüberflutung und du gewinnst Unabhängigkeit von deiner hektischen Umwelt. Blink Nummer 7. Die Fähigkeit zur Muße wird von deinen Lebensumständen beeinflusst. Wer unter Stress leidet, geht meistens davon aus, es handle sich um ein individuelles Problem. Alle anderen scheinen so entspannt, so ausgeglichen und gut organisiert. Doch meistens ist das nur Schein. Druck und Zeitnot sind kollektive Phänomene, die häufig gesellschaftliche Ursachen haben. Aber wie kann man ihnen dann entgegenwirken, ohne gleich die gesamte Gesellschaft umkrempeln zu müssen? Nicht alle Kulturen sind vom Prozess der Beschleunigung gleichermaßen betroffen. Der amerikanische Anthropologe Edward T. Hall war der Meinung, es gäbe neben unserer monochronen Kultur auch polychrone Gesellschaften. Während der Tagesablauf in den westlichen Industrienationen allein von der Uhr bestimmt wird, herrscht in polychronen Kulturen ein flexibleres Zeitverständnis, da dort die Zeit nicht der alleinige Taktgeber ist. Persönliche Beziehungen sind zum Beispiel wichtiger als Pünktlichkeit und Effizienz, und Muße ist ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens. Der Kontakt mit solchen polychronen Kulturen kann mitunter heilsam sein. Nicht selten wird dadurch ein neuer Zugang zur Muße erschlossen und ein entspannterer Umgang mit Zeit angeregt. Manchmal hilft es, eine Reise zu unternehmen, um das Effizienzdenken und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen. Damit die Auszeit funktioniert, darf der Erwartungsdruck allerdings nicht zu groß sein. Gewohnheiten wird man schließlich nicht von heute auf morgen los. Lass dich also nicht vom Anspruch stressen, dich zu erholen. Das klingt ja alles ganz schön, aber leider hast du gerade nicht das Geld für so eine Reise. Keine Sorge, ein Ausflug in die Natur tut es manchmal auch schon. Natürliche Umgebungen haben nämlich einen erholsamen Effekt auf den Geist. Dies bewies unter anderem eine Studie des amerikanischen Psychologen Mark Berman. 2008 führte er ein Experiment durch, bei dem er seine Studenten entweder auf einen Spaziergang durch den Garten oder durch die Stadt schickte. Danach stellte er fest, diejenigen, die durch den Garten geschlendert waren, hatten wesentlich bessere Laune als die Stadtflaneure. Grund dafür sind die vielen Eindrücke, die uns in der Stadt erwarten. Ihre Verarbeitung belastet das Arbeitsgedächtnis. In der Natur hingegen kann das Gehirn aufgrund der reduzierten Reizdichte besser entspannen. Daher hilft eine natürliche Umgebung, bei sich selbst anzukommen. Also, auf geht's in den Wald und nimm am besten gleich noch deinen allerglücklichsten Freund mit. Glück färbt nämlich ab. 2008 wurde eine Langzeitstudie von James Fowler und Nicholas Christakis veröffentlicht, in der die beiden Forscher 5000 Probanden über 20 Jahre lang begleitet hatten. Mit dieser Studie bewiesen der Politikwissenschaftler und der Sozialmediziner, dass die Gesellschaft glücklicher Menschen einen positiven Effekt auf das eigene Wohlbefinden hat. Selbst ein einziger glücklicher Freundesfreund, stellten sie fest, kann die eigene Verfassung positiv beeinflussen. Blink Nummer 8. Muße erfordert Selbstbestimmung. Muße und Langeweile haben einiges miteinander gemein und sind doch sehr verschieden. Erstens, Muße muss nicht öde sein. Und zweitens, Muße kommt nicht von alleine auf, sondern tritt als Ergebnis einer bewussten Vertiefung ein. Muße ist eine Entscheidung und erfordert Selbstverantwortung. Um zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu gelangen, musst du deinen Weg dorthin gut planen und deine Prioritäten ordnen. Dabei kann es hilfreich sein, schriftlich festzuhalten, was genau du ändern willst. Welche Gewohnheiten gilt es abzulegen und was für Hindernisse erwartest du in deiner Entwicklung? Darüber hinaus sollte man sich darüber bewusst sein, dass Muße nicht immer umsonst zu haben ist. Manchmal kostet es viel mehr Überwindung und Rechtfertigungen, sich in der hektischen Leistungsgesellschaft Zeit für Muße zu verschaffen. Daher ist es unabdinglich, dass du lernst, Nein zu sagen. Nein zur Zusatzaufgabe, Nein zum Wochenendtermin und manchmal auch Nein zur übergroßen Auswahl. Muße erfordert nämlich Beschränkung. Wer müßig gehen will, kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und sich auch nicht ständig fragen, auf welche Hochzeit er als nächstes gehen sollte. Wenn man eine Entscheidung trifft, muss man nicht nur eine Option aussuchen, sondern auch andere Möglichkeiten ausschließen. Dieses Abwägen und Aussortieren von Alternativen nimmt nicht nur Zeit in Anspruch, sondern bringt auch sogenannte Opportunitätskosten mit sich. Angenommen, du musst dich im Supermarkt zwischen 5 verschiedenen Sorten Müsli entscheiden. Am Ende bereust du wahrscheinlich eher den Verzicht auf Himbeere, Crunchy, Chia und Nuss, als dass du dich über dein Schokomüsli freust. Daher ist es manchmal von Vorteil, die eigenen Möglichkeiten bewusst zu beschränken und sich vom allgegenwärtigen Erwartungsdruck zu befreien. Reserviere zum Beispiel einen Tag pro Monat für nichts. Nimm dir nichts für diesen Tag vor. Schalte dein Telefon lautlos, zieh den Stecker vom Fernseher und dann beschäftige dich mit etwas, das dich wirklich erfüllt. Auf diese Weise lernst du, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren und dich nicht ablenken zu lassen. Muße ist nichts, was man sich kaufen oder erarbeiten kann. Für Muße muss man sich entscheiden. Und das ist manchmal das Allerschwerste. Wenn du es schaffst, den unendlichen Möglichkeiten zu entsagen, wenn du deine Tätigkeit um ihrer selbst willen liebst und nicht ständig an verpasste Chancen denkst, dann wirst du Muße erleben und zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit gelangen. Danke, dass du dir Muße von Ulrich Schnabel angehört hast. Die Blinks zum Buch könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Die Moderne und der technische Fortschritt haben uns Zeitersparnis durch gesteigerte Effizienz versprochen. Was sie uns stattdessen gebracht haben? Beschleunigung, Verdichtung und Stress. Zeit ist Geld, lautet die Devise, und Muße gilt als Verschwendung. Dabei ist Müßiggang extrem wichtig für die Regeneration von Körper und Geist. Sie sorgt für Gelassenheit, fördert die Kreativität und erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Um Muße zu erleben, muss man dem Drang zur Optimierung widerstehen, das Effizienzdenken abstellen, sich beschränken lernen und selbstbestimmt über seine Zeit entscheiden. Was du konkret umsetzen kannst? Trenne Berufliches von Privatem. Wie oft passiert es, dass man den beruflichen Stress aus dem Büro mit nach Hause nimmt? Ständig. Um das zu verhindern, lege dir 2 verschiedene Handys und E-Mail-Adressen zu, jeweils eine für berufliche und eine für private Zwecke. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com.